Es ist gewisslich an der Zeit für den Wochenlieder-Podcast. Heute wieder mit
Katrin Mette, Pfarrerin aus Sachsen,
Martina Herk, Kirchenmusikerin in Sachsen, und dem Lied Es ist gewisslich an der Zeit, Überraschung, steht im evangelischen Gesangbuch Nummer 149. Der Text stammt von Bartholomäus Ringwald nach der Sequenz Dies Irae, Dies Illa aus dem 12. Jahrhundert und einem deutschen Lied um 1565. Melodie hat Martin Luther erschaffen und es ist das Wochenlied für den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres.
Es ist gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen. In seiner großen Herrlichkeit zu richten bös und fromme. Da wird das Lachen werden teuer, wenn alles wird vergehen im Feuer, wie Petrus davon schreibt. Posaunen wird man hören gehen an aller Welten Ende. Darauf bald werden auferstehen die Toten albe Hände, die aber noch das Leben haben. Wird der Herr von Stunde an verwandeln und erneuern. Danach wird man ablesen bald ein Buch darin geschrieben, was alle Menschen jung und alt auf Erden je getrieben. Da ein jeder Mann wird hören, was er hat getan in seinem ganzen Leben. O weh dem Menschen, welcher hat des Herrn Wort verachtet und nur auf Erden früh und spät nach großem Gut getrachtet. Er wird für wahr gar schlecht bestehen und mit dem Satan müssen gehen von Christo in die Hölle. O Jesu, hilf zur selben Zeit von wegen deiner dass ich im Buch der Seligkeit werd angezeichnet funden. Daran ich denn auch zweifle nicht, denn du hast ja den Feind gericht und meine Schuld bezahlet. Der Halben mein Fürsprecher sei, wenn du nun wirst erscheinen und ließ mich aus dem Buche frei, darinnen stehen die Deinen, auf dass ich samt den Brüdern mein mit dir geh in den Himmel ein, den du uns hast erworben. O Jesu Christ, du machst es lang mit deinen jüngsten Tagen. Dem Menschen wird auf Erden bang von wegen vieler Plage. Komm doch, komm doch, du Richter groß, und mach uns bald in Gnaden los von allem Übel. Amen.
Ich sag dir jetzt mal, dass ich Vorletztes irgendwie gut finde. Der vorletzte Tag der Ferien ist eben nicht der letzte. Der vorletzte Tag vor einer Operation ist nicht der letzte. Da hat man noch eine Frist, einen Aufschub. Das hat erstmal nichts mit dem Lied zu tun, fiel mir aber ein.
Okay, ich brauchte jetzt erstmal noch die Brücke, dass du über den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres geredet hast. Denn das Lied hat für mich gar nichts mit einer vorletzten Option, sondern das ist irgendwie die allerletzte. Da geht's zur Sache. Es hat einen strengen, dringlichen, prophetischen Ton. Das ist fast bedrängend. Und dieses gewisslich, da habe ich mich ertappt, dass dieses Wort in meinem Sprachgebrauch eigentlich fast nie vorkommt. Ich habe dann nachgelesen, gewisslich ist eine ältere, heute kaum gebräuchliche Form von gewiss und stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Und ich sehe vor meinem geistigen Auge, wenn jemand zu mir sagen wird, das ist gewisslich so, dass er den Zeigefinger erhebt und ich ein bisschen kleiner werde. Geht dir das auch so? Mhm.
Also ich finde die Melodie ganz gut, aber der Text ist sperrig, ja, mit seiner Ausmalung des Gerichts und diesem drohenden Gestus, den du ja auch gerade schon beschrieben hast. Hölle und Satan kommen vor, das sind nicht gerade meine liebsten Glaubensbilder. Andererseits, es gibt ja nun mal diese Dimension in der Bibel und auch in unserer jahrtausende alten jüdisch-christlichen Tradition, und es ist schon gut, dass wir uns damit beschäftigen müssen oder durch das Lied angeregt werden, da mal wieder genauer hinzuschauen. Erstmal gucken wir auf den Text, oder? Auf den Bartholomäus?
Bartholomäus Ringwald. Katrin, leg los.
Ja, leider weiß man, genau, hilf mir, leider weiß man ja nicht allzu viel über den Bartholomäus Ringwald. Man weiß, dass er aus Frankfurt an der Oder stammt.
Man weiß aber nicht, wer seine Eltern waren.
Man weiß, dass er 1597 die Angabe von sich machte, dass er jetzt 66 Jahre alt ist.
Man weiß aber nicht, wann er genau geboren wurde. Vielleicht 1530, 31 oder an welchem Tag?
Man weiß, dass er sich bereits 1543, also mit 12 oder 13 Jahren, an der Uni Frankfurt immatrikuliert hat und dass er 1556 seine erste Pfarrstelle bekam.
Aber man weiß nicht, wo diese erste Pfarrstelle war.
Man weiß, dass er 1559 nach Pieske in Brandenburg wechselte und 1566 nach Langenfeld in der brandenburgischen Neumark und dass er zweimal verheiratet war.
Man weiß nicht, wie die erste Frau hieß, die zweite schon, die hieß nämlich Dorothea Krüger.
Gestorben ist Bartholomäus Ringwald 1599.
Liebe Katrin, warum hat Ringwald das Lied »Es ist gewisslich an der Zeit« eines unbekannten Verfassers bearbeitet und veröffentlicht?
Also ich habe dazu gelesen, dass der Ringwald ja in einer Zeit gelebt hat, die krisenhaft war, ja. Es gab Krankheiten, Naturkatastrophen, Hunger. Dann hat er noch einige persönliche Schicksalsschläge erlebt. Der Tod seiner ersten Frau wäre da zu nennen. Das heißt, er hat ein großes Bewusstsein für das Elend dieser Welt. Er sehnte sich, wie viele seiner Zeitgenossen, nach dem baldigen Kommen des Reiches Gottes, ja, damit alles Leid ein Ende hat, damit alles besser wird. Und er meinte eben aus der Offenbarung des Johannes herauslesen zu können, dass der Anbruch des Reiches Gottes auf das Jahr 1584 zu datieren sei. Mhm. Und weil er das so empfunden hat, dass es jetzt wirklich kurz bevorsteht, dass es dringend ist, sich darauf vorzubereiten, hat er eben dieses Lied genommen von einem Dichter, dessen Namen wir ja nicht mehr kennen, ne? Das hieß ja auch schon, es ist gewisslich an der Zeit, hat es bearbeitet und veröffentlicht, quasi als Warnung, als Weckruf, also den Charakter des Liedes, wie du ihn vorhin beschrieben hast, ne? Du hast ihm das schon deutlich abgespürt, es war wirklich dringlich wohl für den Ringwald, dieses Lied herauszubringen. Wir nähern uns jetzt mal dem Text und zwar so, indem wir zunächst mal diese Sequenz uns anschauen, auf die das Lied quasi zurückgeht. Und das ist die Sequenz Dies Ire, Dies Illa. Und zwar sind diese Worte der Anfang eines mittelalterlichen Hymnus über das jüngste Gericht. Der Dies Ire ist der Tag des Zorns. So beginnt der Hymnus. Das Dies Ire kommt in vielen kunstvoll vertonten Totenmessen vor. Also ich kenne es aus Mozarts Requiem. Du kennst bestimmt einen Haufen andere Beispiele noch.
Ja, also aus Mittelalter, Renaissance, Johannes Ockeghem, Missa de Profundis, aus dem Klassikbereich, neben Mozart, Cherubini hat ein Requiem geschrieben für die Opfer der Französischen Revolution, Giuseppe Verdi hat das verwendet. Also da ist dieses Dies Irae sogar so ein, wie so ein Leitmotiv des Todes in seiner Komposition. Hector Berlioz, eine ganz große Messe, Grande Messe des Morts, 1837. Da ist das Dies Irae der Höhepunkt. Und du musst dir vorstellen, ein riesiges Orchester, 4 Blechchöre, 16 Pauken, Trompeten, also einfach apokalyptisch. Oder im 20. Jahrhundert, ich nenne zwei Namen, Benjamin Britten, Warwickham, 1962 geschrieben, ein Friedensrequiem geschrieben zur Einweihung der zerstörten Kathedrale von Coventry. Das enthält das Dies Irae auch vollständig in lateinischer Form, aber dort wird es kombiniert mit englischer Kriegslyrik. Und Carl Jenkins, das Requiem von 2005, das kombiniert sogar dieses Dies Irae mit japanischen Texten. Also das ist ganz, ganz verrückt. Es gibt ganz viel zu sagen. Es gibt auch viele Komponisten, die haben sich bewusst in ihren Totenmessen oder Requiem dafür entschieden, das nicht zu nehmen.
Ja, und vielleicht ist es ganz gut, dass wir uns mal den Text dieses Hymnus vor Augen stellen. Das ist lang, ist auch keine leichte Kost. Wir machen es natürlich auch nicht auf Latein, sondern in der deutschen Übertragung. Aber das geben wir uns jetzt einfach mal. Martina liest jetzt mal das Dies Irae, Dies Illa vor.
Dies Irae, Dies Illa, solve et secum in favilla, teste et avit cum sibilla. Quantus tremores.
Tag des Zornes. Jener Tag wird die zeitliche Welt in Asche auflösen, gemäß dem Zeugnis Davids und der Sibylla. Welch großes Beben wird sein, wenn der Richter erscheint, zur strengen Prüfung von allen. Der schrille Klang der Posaune durch die Gräber der Regionen zwingt alle vor den Thron. Es staunt der Tod und die Natur, wenn sich die Kreatur erhebt, um dem Richter zu antworten. Ein beschriebenes Buch wird vorgetragen, in welchem alles enthalten ist, wonach die Welt zu richten ist. Wenn der Richter also dort sitzt, wird alles Verborgene ans Tageslicht kommen. Nichts bleibt ungesühnt zurück. Was werde ich Armer dann sagen? Welchen Schutzpatron mir suchen, wenn ein Gerechter kaum sicher ist? König von schrecklicher Gewalt, was zu retten ist, rettest du umsonst. Rette mich, Quelle der Güte. Denke daran, gütiger Jesus, ich bin die Ursache deines Lebensweges. Vernichte mich nicht an jenem Tage. Auf der Suche nach mir setzest du dich erschöpft nieder, erlittest das Kreuz zur Erlösung. Solche Mühe soll nicht vergebens sein. Gerechter Richter der Rache, mach ein Geschenk der Vergebung vor dem Tag des letzten Gerichts. Ich seufze auf wie ein Schuldiger, die Schuld rötet mein Gesicht, den Bittenden verschone, Gott, der du Maria freigesprochen hast und den Schächer erhört hast, hast du auch mir Hoffnung gegeben. Meine Bitten sind nicht würdig, doch du, Guter, gib in deiner Güte, dass ich nicht im ewigen Feuer verbrenne. Gewähre mir einen Ort unter den Schafen, scheide mich von den Böcken, stelle mich auf die richtige Seite. Wenn die Üblen verdammt und den grausamen Flammen übergeben sind, rufe mich mit den Seligen. Demütig und geneigt bete ich, das Herz zerrieben wie Asche, nimm meines Endes dich an. Ein Tränentag, jener Tag, an dem aus dem Feuerbrand aufsteht der schuldige Mensch zum Gericht. Schone ihn also, o Gott, gütiger Herr Jesus, gib ihnen Ruhe.
Bin richtig überwältigt von der sprachlichen Kraft und Schönheit des Textes. Geht dir das auch so? Es sind doch tolle Formulierungen, tolle Bilder.
Man fühlt sich beim Lesen auch gleich in so einer Rolle. Das bin nicht, weißt du, das bin nicht ich, sondern ich bin so getragen irgendwie. Mm. Ja, vielleicht ist das diese Kraft der Worte.
Und wenn man das jetzt mal neben unser Wochenlied legt, fällt schon auf, finde ich, dass viele Motive, aber auch der Gesamtduktus des Hymnus dem des Liedes gleicht. Also das große Thema lautet ja jüngstes Gericht und wie es dem Ich dort ergehen wird oder wie es dort bestehen kann oder wie es errettet werden kann. Und wir haben es schon gesagt, aber ich sage es nochmal, es gab ja noch eine Zwischenstufe zwischen diesem Dies Irae, Dies Illa und unserem Lied. Ne? Es gab einen Dichter, dessen Namen wir nicht kennen, der den Hymnus schon mal verwandelt hat in ein Lied. Das hieß wohl auch, es ist gewisslich an der Zeit. Ich kenne den Text leider nicht, ich habe ihn nicht gefunden. Und der Ringwald hat es dann aber weiter bearbeitet zu dem Lied, wie wir es heute kennen. Ja, und offensichtlich hat sich eben der unbekannte Dichter auch schon deutlich an dem Dies Irae, Dies Illa orientiert. Ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, ich würde gern zumindest mal eine Strophe des Wochenliedes dem Hymnus gegenüberstellen, einfach so ein bisschen, um die Verwandtschaft zu illustrieren. Also ich lese mal die dritte Strophe des Wochenliedes vor und du, Martina, die entsprechende Passage aus dem Hymnus Dies Irae, Dies Illa. Also dritte Strophe des Wochenliedes geht los mit danach und gemeint ist, nachdem die Posaunen den jüngsten Tag und das große Weltgericht angekündigt haben. Also danach wird man ablesen bald ein Buch darin geschrieben, was alle Menschen jung und alt auf Erden je getrieben, da denn ein jeder Mann wird hören, was er hat getan in seinem ganzen Leben.
Ein beschriebenes Buch wird vorgetragen, in welchem alles enthalten ist, wonach die Welt zu richten ist. Wenn der Richter also dort sitzt, wird alles Verborgene ans Tageslicht kommen. Nichts bleibt ungesühnt zurück.
Hier kommt ja auch dieses Buch des Lebens vor. Aber neben dieses Motiv vom Buch des Lebens treten ja im theologischen Kosmos des Liedes noch ganz andere. Da haben wir die Vorstellung eines großen Gerichts am jüngsten Tag, dem die Auferstehung aller Toten vorangeht. Der Satan kommt im Lied vor die Hölle. Und ganz wichtig, Jesus Christus und seine Bedeutung als Erlöser und Fürsprecher der Gläubigen. Das sind jetzt wirklich zu viele Themen und Motive, um die irgendwie ausführlich in der Folge zu behandeln. Ich dachte, wir beschränken uns heute mal auf zwei Aspekte, nämlich die Vorstellung einer Hölle und das Motiv vom Buch des Lebens. Und das würde ich dir jetzt gerne mal, dir und den Hörerinnen und Hörern, so ein bisschen auffächern. Wir fangen mit der Hölle an und ich will gleich mal hinweisen auf zwei digitale theologische Lexika, die ich dafür benutzt habe, und in denen man wirklich gut nachlesen kann, was es damit auf sich hat, überhaupt, wenn man sich mit irgendeinem Thema beschäftigen will, mit einem religiösen, biblischen, christlichen Thema. Also zum einen ist das Wibilex. Da steht das Wie drin, wie bei Wikipedia. Das Bi steht für Bibel und das Lex für Lexikon, nehme ich an. Das ist also ein Online-Lexikon zu biblischen Themen. Meine zweite Quelle heißt Syslex. Und da haben wir wieder das Lex für Lexikon und das Sys als Abkürzung für systematische Theologie. Das ist eins der theologischen Fächer neben Kirchengeschichte, praktischer Theologie, Alten Testament, Neuen Testament. Die systematische Theologie beschäftigt sich mit den dogmatischen Vorstellungen wie Erlösung, Sünde, Schöpfung. Sie fragt nach deren Gehalt, nach deren Entwicklung und innerer Ordnung. Deswegen Syslex behandelt quasi diese dogmatischen Themen des christlichen Glaubens. Ja, das sind meine Quellen. Nun zur Hölle. Was meinen wir, wenn wir von Hölle reden? Es gibt da mindestens zwei Bedeutungen. Einmal steht der Begriff Hölle so allgemein für die Unterwelt, für das Reich der Toten. Oder es ist enger gefasst und meint dann einen Ort, an dem Verstorbene geläutert oder bestraft werden. Grundlage für diese Ideen ist die Bibel, aber man darf sich den biblischen Befund jetzt nicht zu eindeutig vorstellen. Es gibt da tatsächlich verschiedene Konzepte. Also im Alten Testament gibt es die sogenannte Sheol und das ist das Reich der Toten. Übrigens am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres gibt es eine Lesung aus Hiob und da wird auch die Sheol erwähnt. Wer in der Sheol ist, also ist gestorben, hat seine leibliche Genussfähigkeit verloren und ist, also das ist der Bereich der Gottesferne. Allerdings, jetzt kommt es, alle kommen dahin. Ne? Also es ist jetzt nicht das Reich, wo nur die Bösen,
ja genau, die Bösen
gut wie schlechte Menschen sind in der Sheol. Es ist also ein moralisch neutraler Ort und da gibt es keine Qualen oder so. Ne? Da gibt es kein Feuer, die leiden da jetzt nicht, weil irgendeine teuflische Figur sie quält. Aber Gott ist da eben auch nicht da. Also das Reich der Toten ist abgeschnitten von Gott. Der Gedanke, dass Gott vielleicht auch mit den Toten in Verbindung bleiben könnte, das ist erst ein später Gedanke religionsgeschichtlich, also in dieser jüdischen Welt. Und das Konzept einer Auferstehung von den Toten ist noch später. Ja, das kommt eigentlich nur in den allerjüngsten Textschichten des Alten Testaments vor. Ja, das nur am Rande, es geht ja jetzt um die Hölle. Und da ist noch wichtig ein anderes Konzept, neben der Scheol oder nach der Scheol, in der sogenannten zwischentestamentarischen Zeit, da wird das Konzept der Gehenna entwickelt. Und die Gehenna, die wird auch 11-mal in den Evangelien erwähnt. Luther hat das Wort oft mit Hölle übersetzt, es ist aber eigentlich unsachgemäß. Gehenna bezeichnet nämlich keinen irgendwie imaginären Ort der Unterwelt, sondern ist ein konkretes Tal in der Nähe Jerusalems, das in dem Ruf stand, dort seien Menschen als Opferhandlung verbrannt worden. Also die Gehenna ist ein Ort des Grauens sozusagen, so wenn wir heute Srebrenica sagen. Ne? Und da darf man sich also auch keine Teufel oder irgend sowas vorstellen, wenn im biblischen Text von der Gehenna die Rede ist. Allerdings wird das schon auch so benutzt im Neuen Testament, also es wird irgendwie mit einer ewigen, endgültigen Bestrafung in Verbindung gebracht, besonders im Matthäus-Evangelium.
Wo kann ich denn das genau nachlesen, wenn mich das näher interessiert?
Ja, du guckst mal an dieses Wibilex rein.
Mm, okay.
Beim Artikel Hölle. Mm. Und wie immer, die Offenbarung des Johannes hat nochmal so eine Sonderrolle. Da kommt der griechisch Abyssos vor. Mm-hmm. Das kann man mit Abgrund übersetzen. Und der Offenbarung zufolge wären da die diabolischen Wesen, die ja die Offenbarung plastisch schildert, die werden dahin verbannt. Hat aber auch nichts mit der Hölle zu tun, jetzt in unserem landläufigen Sinn. Mhm. Die Hölle als so ein qualvoller Ort, an dem die Sünder nach ihrem Tod ewig bestraft werden, das hat sich erst so richtig Augustinus ausgedacht. Das war ein bedeutender Theologe der alten Kirche. Und der hat mit dieser, ich sage jetzt mal eigentlich unbiblischen Idee, ne, die ganze mittelalterliche Theologie und auch die reformatorische Theologie geprägt. Auch das reformatorische Liedgut, das wir ja auch hier vor uns haben.
Verrückt, aber diese Höllentore, das ist an jedem Portal, das ist in so vielen Kirchen irgendwie in Stein gemeißelt, das ist so ein prägendes Bild, das überlagert alles andere, was vorher gesagt hast.
Ja, und in unserem Wochenlied ist es auch drin. Ne?
Also da ist auch hier die Hölle als ein Ort, an dem die Sünder leiden müssen.
Ganz genau. Strophe 4.
O weh dem Menschen, welcher hat des Herrn Wort verachtet und nur auf Erden früh und spät nach großem Gut getrachtet. Er wird für wahr gar schlecht bestehen und mit dem Satan müssen gehen von Christus in die Hölle.
Ja. Unser Lied sagt natürlich noch viel mehr, aber das mit der Hölle kommt eben auch vor. Und dorthin kommt, dem Lied zufolge, wer nicht im Buch der Seligkeit steht.
Ah, das Buch der Seligkeit. Da schauen wir jetzt mal in zwei Strophen rein, nämlich die fünfte und die sechste. Ich lese sie hintereinander vor. O Jesu, hilf zur selben Zeit von wegen deiner Wunden, dass ich im Buch der Seligkeit werd angezeichnet funden. Daran ich denn auch zweifle nicht, denn du hast ja den Feindgericht und meine Schuld bezahlet. Oder? Der Halben mein Fürsprecher sei, wenn du nun wirst erscheinen und lies mich aus dem Buche frei, darin stehen die Deinen, auf dass ich samt den Brüdern mein mit dir gehe in den Himmel ein, den du hast uns erworben, den du uns hast erworben, steht da.
Ja, zwei Bemerkungen dazu. Also zum einen kommt ja hier, finde ich, schon mal schön heraus, dass das Lied nicht darauf zielt, das jüngste Gericht und die Hölle besonders drastisch zu schildern, sondern das Lied will eigentlich dem Glauben Ausdruck verleihen, dass wir uns um Christi willen, wegen seines Sterbens und seiner Fürsprache, also gerettet wissen dürfen. Mhm. Man wird zwar sagen müssen, dass das Lied an Jesus appelliert, ne? Nicht nur Strophe 5, auch Strophe 7 beginnt ja mit den Worten O Jesu, also Jesus wird gebeten, den Gläubigen im Endgericht beizustehen. Aber man kann aus dieser Bitte schon auch das Vertrauen heraushören, dass das Jesus wirklich machen wird, ja, dass er uns wirklich helfen wird. So. Das war die erste Bemerkung. Die andere, dieses Buch der Seligkeit, ne, von dem du jetzt gesprochen hast, also in dem stehen ja offenbar die Menschen, die gerettet werden. Und das ist nicht identisch, denke ich, mit dem Buch, das in Strophe 3 unseres Liedes erwähnt wird. Die habe ich vorhin schon mal vorgelesen, jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Danach wird man ablesen bald ein Buch, darin geschrieben, was alle Menschen jung und alt auf Erden je getrieben. Faktisch spricht das Lied also von zwei verschiedenen göttlichen Büchern und das würde ich dir jetzt gerne nochmal ein bisschen entfalten. Also, in der Bibel gibt es nämlich sogar drei himmlische Bücher. Also man könnte vielleicht sogar von der Bibliothek Gottes reden, auch wenn das dann eine sehr kleine Bibliothek ist, eine Handbibliothek sozusagen. Ne? Also vielleicht aber nochmal vorab, warum Bücher? Hinter der Rede von einem Buch, da steht die Vorstellung, dass etwas Geschriebenes sicher verbürgt ist, zumal wenn es von Gott geschrieben ist. Ne? Also Geschriebenes hatte in der Welt des alten Orient eine viel größere Bedeutung als heute, wo jeder schreiben kann, man sich dauernd Notizen macht auf einem Post-it oder im Smartphone. Mhm. Aber im alten Orient war das ja was ganz Besonderes, wenn was aufgeschrieben wurde. Ja, und dann noch, was müssen wir uns überhaupt bei der biblischen Rede von einem Buch vorstellen? Also das waren ja nicht, wir haben ja beide vor uns das Gesangbuch aufgeschlagen liegen. Also solche Bücher gab es damals ja noch nicht. Ne? Das hebräische Wort Buch, Sefer, das kann sowohl den Inhalt eines Schriftstücks als auch das Medium bezeichnen. Und da denken wir im alten Orient an einen Brief, an eine Liste, an ein Blatt, eine Buchrolle, ja. Okay, aber welche drei himmlischen Bücher stehen jetzt also in der Handbibliothek Gottes? Da haben wir einmal das pränatale Tagebuch eines Menschen.
Pränatales Tagebuch?
Naja, denk mal an Psalm 139. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Es ist quasi vorab, steht schon alles geschrieben. Dann haben wir das Buch der Erinnerung an die Werke jedes Menschen, beziehungsweise an die Werke der Gottesfürchtigen, ne? Das ist eben dieses hier in Strophe 3, das Buch, wo alles drin steht, was man so gemacht hat. Und dann gibt es noch ein Namensverzeichnis und das ist eigentlich das Buch des Lebens. So richtig ausdrücklich erwähnt wird das in der Bibel nur an einer Stelle, im Psalm 69, gibt aber andere Stellen, in denen faktisch vom Buch des Lebens die Rede ist. Und zunächst ist damit immer aber das irdische Leben gemeint. Ich sag dir mal einen Beleg, Mose bittet Gott, dem Volk Israel nach dem Tanz um das goldene Kalb die Sünde zu vergeben, da er sonst auch nicht mehr im Buch Gottes, also im Buch des Lebens, verzeichnet sein möchte. Und damit meint er, dass er sterben will, wenn Gott den Israeliten ihre Sünden nicht verzeiht. Ja, also wer aus dem Buch Gottes, aus dem Buch des Lebens gestrichen wird, stirbt erstmal physisch. Und erst in den späten nachexilischen Passagen des Alten Testaments wird das Buch Gottes auch für die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod bedeutend. Also wir haben im 12. Kapitel des Buches Daniel die Aussage, dass alle vom Volk Gottes, die in Gottes Buch aufgeschrieben sind, gerettet werden. Also gerettet in Ewigkeit sozusagen. Ne?
Genau, nicht mehr jetzt, sondern.
Ja. Zurück zu unserem Lied. Das Buch des Lebens, in dem die Namen der Geretteten zu finden sind, es kommt also in Strophe 5 und 6 vor. Das Buch, das in Strophe 3 erwähnt wird, entspricht eher der Vorstellung eines Schicksalsbuches, ganz genau. Vielleicht mal so viel in aller Vorläufigkeit zum Text. Man könnte da ganz, ganz lange drüber reden, aber das ist ja dann vielleicht auch zu viel oder interessiert auch nicht alle so. Ich will nur noch mal zum Schluss erwähnen, dass der Text sehr viele biblische Bezüge enthält. Die spannen sich wie ein Netz über den Text aus.
Dieser Text von Bartholomäus Ringwald, 1586, wird auf eine Melodie gesungen von Martin Luther. So steht es auch in unserem Gesangbuch. Diese ist von 1529. Diese war also schon da. Und das war eine sehr beliebte Melodie. Das ist eine typische Luther-Melodie. Sie trägt sogar in ihrer Form und Struktur, entspricht sie dieser Luther-Strophe. Vielleicht kannst du dich erinnern, darüber haben wir schon mal gesprochen in der Sendung zu Ein feste Burg und nun freut euch, liebe Christen mein. Das sind diese 8-7-8-7 und nochmal 8-8 Silben und einem Reimschema A, B, A, B, C, C, D. Also das ist eine mittelalterliche Form, für die Luther viele Melodien erfunden hat und es ist auch ohne Probleme möglich, diese Melodie von Nun freut euch, liebe Christengemein, auf diesen Text zu singen. Das ist ja logisch, weil das Versmaß gleich ist. Die Melodie ist lang, so wie ja auch schon die Textform, und daher ein bisschen umfangreich. Und sie arbeitet aber nur mit Viertel- und halben Noten. Also es gibt nur zwei Notenwerte und die halben stehen immer schön am Zeilenende. Da kommt es immer wieder zur Ruhe. Genau wie bei dem Text, in der Silbenreimform wiederholen sich die ersten Melodiezeilen. Also man spricht von einem sogenannten Doppelstollen. Und der Tonraum steht so in einem G-Dur. Der Tonraum ist auch nicht sonderlich groß. Der tiefste Ton ist D1, der höchste ist D2, also ist gerade mal eine Oktave. Und die Melodie wurde, diese Luther-Melodie wurde auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, auch für andere Texte verwendet. Ich bin auch mal bei Ich stehe an deiner Krippen hier, Weihnachtsoratorium von Bach später, Der Herr ist mein getreuer Hirt. Ich habe gelesen, über 70 Liedtexte wurden zu Luthers Zeiten auf diese Melodie gesungen. So war sie beliebt. Diese Melodie hier von Es ist gewisslich an der Zeit. Im Gesangbuch ist sie noch einmal da, und zwar bei dem Himmelfahrtslied Auf Christi Himmelfahrt allein. Das wird aber ganz selten gesungen. Wenn ich die Melodie so summen würde, ohne den Text jetzt zu kennen.
Auf du, du, du.
Auf du, 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 weil die passt ja zu 70 Texten so. Oder vielleicht sogar mehr. Würde ich gar nicht auf die Idee kommen, dass es so ein ernster Text dahinter steht. Wenn ich jetzt eine Choralbearbeitung hören würde zu diesem Lied, und es kommt natürlich auch an, wie der Komponist die Choralbearbeitung bearbeitet, aber eigentlich wie das tonal ausgesetzt ist, aber eigentlich habe ich so das Gefühl, irgendwie die ist fröhlicher, die ist heiterer oder unbeschwerter, mindestens unbeschwerter, vielleicht ist fröhlich und heiter schon zu dick aufgetragen. Irgendwie ist das ein Kontrast, dieser Weltuntergangstext, sage ich mal, und dann so eine Melodie, die doch irgendwie hoffnungsvoll und zuversichtlich erscheint. Vielleicht ist es aber auch gerade gut, dass es beides nicht so, das eine das andere bestärkt.
Ja, und wie gesagt, also der Text atmet ja schon die Hoffnung bis Gewissheit, dass es alles gut ausgehen.
Aber was wird denn am meisten beschrieben? Einfach vom Umfang her. Nee, das ist irgendwie, das legt sich so doll drauf, diese sperrigen, bedrohlichen Bilder, die da gleich mit
vorkommen. Das nehmen wir natürlich auch immer mehr wahr, ne? Also das ist ja auch in Predigten so. Wenn du irgendwas Krasses schilderst, brauchst du 3 bis 4 positive Gegenbeispiele, damit das wieder in so einer
Balance kommt.
Ist, ne? Okay. Also komm, lass uns nochmal hier jetzt über das Lied im Gottesdienst reden. Meine Frage ist wirklich, brauchen wir so ein Lied in unserem Liederschatz? Ne? Es ist jetzt Wochenlied, es hat damit so einen festen Platz in unserem...
Es war ja auch schon vorher
Wochenlied. Genau, es war vorher auch schon.
Vor der Perikopen
für den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Ich sag dir einfach erstmal, was ich denke, ne? Und dann bin ich gespannt auf deine Meinung. Also es ist mir wirklich irrefern, diese Vorstellung eines großen Zorngerichts, bei dem die einen dann den Höllenflammen überantwortet werden und die anderen in die Seligkeit entschwinden. Und trotzdem hat ja die Idee etwas für sich, oder sie hat Kraft, dass es nicht egal ist, wie wir uns in unserem Leben verhalten, auch wenn es oft so scheint. Ne? Da ist ein Gott, der uns zur Rechenschaft ziehen wird, und es ist keineswegs ausgemacht, dass der göttliche Richter dann zu mir sagt, passt schon so, sondern im Gegenteil, er wird sagen, schau mal, da und da und da, da hast du einen großen Fehler gemacht, da warst du lieblos, da hast du nur an dich gedacht. Und trotzdem, und das spricht sich hier im Hymnus und auch im Lied ja aus, es gibt die Hoffnung, dass Gott mich trotzdem freispricht, mir vergibt, was da alles schiefgelaufen ist in meinem Leben. So, also diesen Gedanken finde ich gut. Dafür brauche ich allerdings nicht diese Hölle und diese Drohung einer ewigen Verdammnis. Ich denke, wenn Gott dann mit mir redet und mir in die Augen schaut, das ist schon, also doller kann es nicht werden, ja, so. Also deswegen kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dieses Lied, ich sage jetzt mal, in pädagogischer Absicht zu singen, also verbunden mit Erläuterung, mit biblisch-theologischen Hintergrundinformationen. Ich denke, man darf nicht unterschätzen, dass solche Vorstellungen von Hölle und auch von einem Satan für manche Christen wirklich noch Bedeutung haben, dass die so erzogen worden sind, auch in so einer Angst. Andere Menschen, für die hat es vielleicht keine religiöse Bedeutung, die fragen sich aber trotzdem, ja, was ist denn nun mit der Hölle und dem Satan? Ja, das ist ja ein interessantes Thema, sage ich mal. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man das Lied da also als Ausgangsbasis nimmt, um darüber zu informieren und ins Gespräch zu kommen. Also ich würde das Lied nur singen mit Kontext.
Ich kann mir schön vorstellen, als Musikerin das Lied im Gottesdienst erklingen zu lassen, vielleicht sogar gar nicht mit Text, in einer schönen Choralbearbeitung. Da gibt es viele Bach, Reger und so weiter.
Gut.
Es war eine lange Folge. Wir sind tief, tief, tief eingetaucht in Himmel und Hölle. Und Ich bin barmherziger geworden ein bisschen mit dem Lied.
Okay, das ist cool. Das
sage ich dir.
Ja,
gegenüber dem Anfang, also eigentlich habe ich mich gefragt, warum hat die Kommission, die die Perikopenordnung gemacht hat, warum haben die an der Stellschraube nicht gedreht? Jetzt verstehe ich es ein bisschen besser.
Hm. Ja, hoffentlich auch. Die.